Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu dritt unterwegs, genauso wie damals die Crew von Apollo 13. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ja, herzlich willkommen, müssen wir sagen. Magnus, du hattest eine tolle Idee. Du hast gesagt, wir wollen anlässlich des Jubiläums von der Apollo 13 Mission sprechen über Medizin, aber auch Sicherheit in der Raumfahrt. Und ich habe einfach gesagt, ich mache da einen hervorragenden anderen Podcast auch noch mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemeinsam, wo ich so tolle Experten an der Hand habe. Lass uns das nicht nur zu zweit machen. Lass uns jemanden einladen, der wirklich was davon versteht, der im Zweifel wirklich auch all deine Fragen, Magnus, beantworten kann. Sonst musst du ja immer meine beantworten. Und unser Gast heißt Volker Schmid. Ich glaube, der Öffentlichkeit am besten bekannt geworden als Missionsleiter der beiden Missionen von Alexander Gerst und zuletzt der Mission von Matthias Maurer. Cosmic Kiss hieß die. Und deswegen mit einem Kuss durch den Monitor begrüßt Volker Schmid. Toll, dass du dabei bist.
Danke, fühle mich sehr wohl.
Ja, und Magnus, jetzt Feuer frei. Also warum überhaupt Apollo 13? Also ich habe gerade mal geguckt, du bist ja nur wenige Wochen älter als ich. Also als die Mission geflogen ist, da war ich 2 Monate alt. Du kannst ja auch das damals noch nicht live verfolgt haben, oder? Das beschäftigt
Nein,
dich erst
Nein, aber
heute.
Ich hab die Dokumentation mit Tom Hanks gesehen. Das ist natürlich Quatsch. Nein, es wurde ziemlich gut verfilmt. War das gut verfilmt? Frage an Volker?
Ja, also ich sag mal, gemäß Hollywood wurde es akribisch verfilmt, was natürlich im Film sind die Zeitsequenzen arg verdichtet auf eben das dramaturgische Muss. Das ist ja, also sie steigen in die Kapsel ein und dann geht es auch schon los, so ist es ja nun nicht. Aber es ist akribisch, sehr detailversessen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe den Film oft gesehen, auch The Make-of. Und war begeistert, wie die Schauspieler oder die Darstellerinnen und Darsteller das aufgesogen haben von den damals noch viel mehr lebenden Apollo-Astronauten. So viele gibt es ja jetzt leider nicht mehr, aber das ist unfassbar präzise und mit Akribie gemacht worden. Also das war richtig, richtig spannend. Viele haben gesagt, wir haben diese Atmosphäre gespürt, also an den Konsolen. Das ist wie echt gewesen. Ja,
also die wirklich Beteiligten haben sich nicht schamvoll weggedreht und den Fernseher ausgemacht, sondern das war so.
Ja, die haben bis ins kleinste Detail beraten, also die noch da waren. Und wer die alten Dokumentationen schaut von der NASA, der spürt diese Atmosphäre. Und Apollo 13, naja, das ist, ihr merkt es an meiner Stimme, das ist emotional und das war eine Sternstunde.
Ja. Die jungen Leute sagen heute ja Gänsi und meinen damit Gänsehaut-Moment. Ja? Also ich glaube, genau. das war Gänsi. Jetzt muss man sagen, also für die Leute, die sagen, ich weiß nicht mal, wer Tom Hanks ist, vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, was auf der Mission passiert ist und dann natürlich darüber unterhalten, was auch vorher schon alles gemacht wurde, um eigentlich dafür zu sorgen, dass alles sicher ist, ja, und was man vielleicht heute noch mehr macht. Aber also vielleicht mal ganz basal, das wäre die dritte Landung auf dem Mond gewesen. Und darauf haben die Astronauten sich auch wahnsinnig gefreut eigentlich, Volker. Ne?
Absolut. Und die Missionen wurden immer ausgeweitet, noch in ihrem wissenschaftlichen Anspruch. Und das sollte, wenn ich es richtig im Kopf habe, in die Taurus-Litrau-Region gehen, also ein Gebirgsansatz auf dem Mond. Und ja, wenn man guckt, die hatten auch die Wissenschaft im Logo. Ja, also das sollte zum ersten Mal wirklich extensive Wissenschaft betrieben werden, mehr als bei Apollo 11, wo man einfach landen wollte, Mondsteine mitnehmen, wieder zurückkehren. Kennedys Auftrag erfüllt, Apollo 12, das wiederholt, ein bisschen mehr, ein bisschen breiter, ein bisschen more sophisticated oder eben anspruchsvoller, aber Apollo 13 war dann sozusagen, kann man mit Fug und Recht behaupten, wo die Wissenschaft erstmalig mehr im Fokus stand.
Ja, gestanden hätte.
Ja, ja, genau. Und mit Jim Lovell, also ein wirklich erfahrener Kommandant, ja, im Führersitz saß, sozusagen. Ja.
Also eigentlich der Moment, wo die Mondflüge sozusagen in die Routine übergehen sollten, ne? Wo es dann nicht mehr darum ging, wir schaffen das, sondern wir machen was draus. Ja, wir wissen, dass wir es schaffen und jetzt machen wir was draus.
Kann man so sagen, ja.
Und was sich ja jetzt jährt, vor 55 Jahren, nicht nur die Expedition, sondern eben die Explosion. Plötzlich knallt's und dann kam der berühmte Satz von Lovell, Houston, we have a problem, die Untertreibung des Jahrtausends.
Du kennst die Tom Hanks Version offensichtlich, weil eigentlich hat er gesagt, we have had a problem. Also er hat sich nüchtern gemeldet, nachdem was schiefgegangen ist. Und dann gesagt, ja, da war gerade was Doofes. Da kannten sie nämlich, glaube ich, das Ausmaß noch gar nicht. Oder Volker, du weißt es bestimmt ganz genau.
Genau, die haben einen Knall gehört und haben rausgeguckt und haben eine gasförmige Substanz entweichen sehen und das Raumschiff fing an zu schlingern. Na klar, ne? Aktio gleich Reaktio. Also wenn da was abgeht als Gas unter Druck, dann macht das Raumschiff eben Bewegung in die andere Richtung. Also ja, und gleichzeitig verloren sie Strom. Ja, da war dann auch noch messbar Sekunden danach. Und die Crew dachte, da hat sich wieder einer einen Scherz erlaubt, der Crew, der immer mal ein Ventil auf und zu gemacht hat, soweit ich das richtig erinnere. Und das hat so einen Knall ausgelöst. Und die dachten, ah, das ist wieder mal der Scherzbold in der Crew. Und nee, er war es nicht, weil die Gesichter sprachen oder zeigten eine totale Überraschung. Also niemand hat sich da einen Scherz erlaubt, sondern das war ein technischer Fehler.
Ja, und du hast gerade so gasförmige Substanz und so. Das war, der in einer Sauerstofftank ist in die Luft gegangen und hat dem anderen auch ein Leck reingerissen. Also ein echtes Problem.
Ja. Also die haben Sauerstoff verloren und damit haben sie ein existenzielles Problem gehabt, weil einerseits der elektrische Strom über Brennstoffzellen erzeugt wurde und zum anderen natürlich der Sauerstoff für die Atemluft, ja, das zweite Lebensnotwendige war für so eine Mission. Und nachdem klar war oder nachdem die Crew mehr oder weniger mit dem Boden zusammen herausgefunden hat, was der Sache war, war klar, die Landung ist ausgeschlossen und jetzt muss man zusehen, wie man die drei möglichst heil und möglichst schnell zurückbekommt. Und dafür waren keine Szenarien entsprechend ausgearbeitet, vorbereitet. Also das hat man nicht auf dem Radar gehabt. Man muss vielleicht nochmal vorrücken, man hatte ja ursprünglich mit Apollo 1 einen tödlichen Unfall mit reiner Sauerstoffatmosphäre, wo ein Kurzschluss entstanden ist und drei Crewmitglieder auf der Startrampe in der Kapsel verbrannt sind. Ja, das waren Gus Grissom, Ed White und Roger Chaffee und das wären eigentlich die ersten auf dem Mond gewesen, ursprünglich mal geplant. So, und das hat dann der NASA Zeit gegeben, dass man das System komplett überarbeitet hat, hat dann Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre eingebracht, um die Brandgefahr eben zu minimieren. Und das ist zweimal gut gegangen, eigentlich mehrmal. Man hatte ja vorher Apollo-Missionen im Erdorbit geflogen. Unbemannt und bemannt, also zum Test der Systeme, zum Test des Mondlanders, zum Test der Kapsel des Mutterschiffs, Rendezvous und Docking, also Apollo 7, 8 um den Mond, dann mit Frank Borman, das berühmte Bild, The Blue Marble in der Weihnachtszeit. Und das hat natürlich auch wieder Selbstvertrauen gegeben in das Raumschiff, in die Missionsprofile, in die Ingenieurskunst. Und deswegen hatte man das bei Apollo 13, war man völlig überrascht, als da dieser Knall passierte und dann ein Sauerstofftank explodierte.
Aber jetzt explodiert ein Sauerstofftank und die Kapsel beginnt nicht zu trudeln, aber zumindest sich unkontrollierter oder zu bewegen, ungeplant zu bewegen. Wir sind noch auf dem Hinflug zum Mond, wir sind also noch nicht wieder kurz vor der Landung. Und es gibt, das, was mich ja auch überrascht, es gibt keine Szenarien für diese Situation, weil man die wirklich nicht erwartet hat. Jeder normal denkende Mensch würde jetzt schlicht und einfach in Panik verfallen. Ich würde versuchen, durch das Fenster zu fliehen oder was auch immer, aber es ist mir völlig unverständlich, wie diese drei Menschen, wenn die Darstellung in dem Film realistisch war, wie diese drei Menschen sozusagen eine Routine durchziehen können im Angesicht des ja fast sicheren Todes, wenn man so will. Was ist da passiert? Wieso sind die so komisch?
Ja, also erstens mal haben sie natürlich trainiert. Lange trainiert. Sie waren Testpiloten, Militärpiloten, viele unter Kriegsbedingungen geflogen. Also, und die wissen, wenn ich einsteige in so ein Ding, dann besteht eine hohe Chance, dass ich nicht zurückkomme, nicht wieder aussteige. Und James Lovell hat mal in der Doku gesagt, erinnere ich mich ganz gut, ja, die wollen, dass wir in eine Rakete einsteigen, die der billigste Anbieter gebaut hat. Ja, also das ist irgendwo in einer Original-Doku mal gesagt worden, in der Reihe Space Flight, die im deutschen Fernsehen in den 80ern ausgestrahlt wurde und Mitte der 80er ausgestrahlt wurde, ein zu meinen Favorites gehörte, 4 Teile. Und naja, so war's. Und die haben in den vorherigen Missionen, ich meine, die haben alle Gemini-Missionen geflogen, Lovell auf jeden Fall. Und da gab's auch haarsträubende Situationen oder unerwartete Situationen. Die Lovell war ein Navy-Pilot, also Marineflieger, der hat genügend haarsträubende Situationen auf dem Flugzeugträgerdeck erlebt bei Landungen ohne Sprit oder mit Restsprit. Das hat er selber auch gesagt. Es fiel die Beleuchtung mal aus und und er wusste gar nicht, wo er war und hat runtergesehen und Biolumineszenz gesehen. Und das waren die Algen, die durch die Schiffsschrauben des Flugzeugträgers aufgewühlt worden sind. Und deswegen konnte er landen und war auf dem richtigen Weg. Und kein Sprit mehr im Tank. Ja, also.
Aber immerhin, also wenn du jetzt in so einem Jäger unterwegs bist, dann hast du einen Fallschirm und immerhin wahrscheinlich auch irgendwas, wo die Leute mit dem Peilsender dich orten können. Das hast du im Weltall. Ich meine, man weiß genau, wo du bist, aber es nutzt dir halt nichts, ja?
Nutzt nichts.
Und was ich irre finde, ist, ich weiß nicht, ob es Lovell oder Hayes war, aber auch in einem so einem Interview, da waren die schon ganz alt, hat einer von denen gesagt, dann ging es darum, als ihr dann gemerkt habt, das sind eure Sauerstofftanks. Und dann sagte einer, ja, und da kriegte ich ein ganz mulmiges Gefühl. Und da habe ich gedacht, super, jetzt zeigt sich, der ist doch ein Mensch und hat jetzt Angst und so. Nee, dann sagte der, weil da wusste ich, die Landung auf der Oberfläche, das war's. Also da ging es ihm nicht darum, dass er vielleicht in Lebensgefahr ist. Nein, scheiße, ich kann nicht auf dem Mond landen. Aber das ist, Volker, sucht man Leute, die so ticken? Oder ist es so, dass wenn man die Ausbildung hinter sich hat, dass dann jeder so tickt?
Ich sag mal so, es ist ein Mix aus allem wahrscheinlich. Ich versuche mich selber in diese Situation reinzuversetzen. Und gut, ich bin jetzt kein Astronaut, kein Militärpilot. Ich erzähle nachher, warum das trotzdem so ist, weil es vergleichbare Situationen gab, jetzt nicht ums Leben, aber sehr, sehr missionskritische Dinge, da komme ich aber nachher zu. Aber jetzt erst nochmal zu den Charakteren. Also wie gesagt, sie sind Militärpiloten, sie sind abgebrüht, sie haben genügend Erfahrung, sie haben schwierigste Situationen überstanden. Und dann kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu und das ist wirklich so, die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit. Sie müssen dieses Problem so schnell wie möglich lösen. Das heißt, sie haben keine Zeit, Angst zu haben. Und in einer solchen Situation, also das ist jetzt ein Vergleich, ne, der hinkt ein bisschen, aber die Dramatik, sag ich mal, du hast einen Starttermin und du hast jetzt einen Berg voller Probleme und du denkst eine Sekunde, oh mein Gott, wir haben verloren, das schaffen wir nie. Ja, und dann beginnst du, nach dieser einen Schrecksekunde, beginnst du die Probleme zu sortieren und zu lösen, eins nach dem anderen. Und je mehr Probleme du gelöst hast, desto näher kommst du dem Ziel. Und das funktioniert in diesen Köpfen ganz genauso. Ja, natürlich haben die, da gibt's versteckte Angst, da gibt's Unsicherheit, das ist klar. Da ist vielleicht auch mal ein Anflug von Panik, oh shit, ja, aber sie wissen, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir drei, wir sind aufeinander angewiesen. Jeder ist auf den anderen dringendst angewiesen und wir müssen das Problem lösen, sonst kommen wir nicht zurück. Und wir fangen besser jetzt an, so schnell wie möglich. Also das spielt sich in diesen Köpfen ab. Und dann zieht das Training, das ist wirklich so, dass dieses Training, dieses Durchspielen, du hast im Endeffekt ähnliche Szenarien, du bist verbrannt, du bist kollidiert, du bist in die Luft geflogen, wie auch immer. Das wird ja alles trainiert bis zum Exzess. Ja, ich kann mich gut erinnern, als Alexander Gerst bei seiner ersten Mission im Sternstädtchen in Soyuz-Simulator verbrannt ist. Wir haben den beim Einsteigen, haben wir alle schön fotografiert auf der Treppe und beim Aussteigen 4 oder 5 Stunden später, die waren fix und alle und jeder in sich gekehrt und hat gedacht, okay, also wir sind nicht heil zurückgekommen, wir sind havariert, wir sind zerschellt, wir sind verbrannt. Ja, die haben alle möglichen Fehlerszenarien bekämpfen müssen bei der Simulation. Und das ist ja kein Spaß. Das machen die genau aus diesem Grunde, dass du im Endeffekt im Ernstfall nahezu automatisch das Richtige tust und du reagierst. Und das ist wirklich so. Du reagierst und du weißt, okay, wir haben das gemacht, jetzt ziehen wir. Und wir denken noch gar nicht so weit, was bedeutet denn das jetzt in der Endinstanz? Das denken wir nicht, sondern wir denken Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und so schnell wie möglich. Und wir wissen, der Boden hilft uns. Ja, das ist auch entscheidend. Da ist jemand, das sind die Besten der Besten. Die machen alles, damit wir überleben. Das wissen die. Ja, insofern sind es abgebrühte Kerle. Das kann nicht jeder. Ne? Da musst du geeignet für sein. Aber jeder, der das Training da geschafft hat, die ticken so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die so ticken in so einer Situation. Anders geht's schief. Wenn da jemand Panik kriegt, das ist schlecht. Man kann sich das vielleicht bildlich so vorstellen, wenn ich in einen Sturm gerate mit dem Segelboot auf dem Ozean. Ne? Wenn da nicht jeder das tut, was er muss, tot. Einfach tot. Ja.
Eine ketzerische Frage. Wenn da jetzt einer Panik bekommt, haben die dann einen Medikamentenschrank, auf den die zugreifen, um den dann ruhig zu stellen? Naja, ich meine, der Gedanke ist ja relativ naheliegend, weil wenn jetzt einer von dreien Panik kriegt, dann ist das Risiko, dass der die anderen mitzieht, ja vielleicht nicht ganz klein. Und das Risiko, dass der jetzt richtig, sagen wir mal, in den Ablauf so eingreift, dass die anderen ihn nicht kontrolliert kriegen. Also er kann kein Fenster öffnen, aber er kann ja vieles anderes tun.
Ja, ja.
Gibt es da ein Medikament, um so jemanden dann eben ruhig zu stellen?
Also bei Apollo weiß ich es nicht, ob die sowas dabei hatten. Auf der ISS gibt es sicher Medikamente, aber ob es für den Fall so eine Art, sagen wir mal, ein Medikament zum wieder runterkommen ist. Ja, also, das weiß ich nicht. Also auf Deutsch gesagt Psychopharmaka, ich glaube es nicht. Weiß ich nicht. Aber wir haben was anderes. Wir haben einen Commander, einen Kommandant. Und der muss in dieser Situation, dafür ist er Commander, muss er die Führung übernehmen und für Ruhe und wieder Disziplin sorgen. Das ist seine Aufgabe und das funktioniert. Und das hat Lovell auch gemacht im Endeffekt. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn jemand eine Führung hat und ganz klare, das sind Militärs, da, die sind gewohnt, so einen Ton und so einen Führungsstil zu haben, dann läuft das. Und das hatten wir auf der Raumstation mit Luca Parmitano, der ja fast ertrunken ist im All, auch. Und die haben einfach dann funktioniert. Er hat klipp und klare Anweisungen gekriegt.
Bitte einmal erzählen, weil mir sagt weder der Name was, noch kann ich mir vorstellen, wie man im All ertrinkt.
Luca Parmitano hat beim Außeneinsatz ein technisches Problem im Anzug gehabt. Und zwar trat da Kühlwasser aus und kam im Helm über den Kopf quasi Stirn. Und das ist ja wie diese Wasserblase, die geht ja nicht weg. Das heißt, die Wassermenge wurde immer mehr und die ging über seine Augen und über seine Nase und über seinen Mund.
Da merkt man dann, dass Schwerkraft auch sehr praktisch sein kann. Ja, weil da wäre das Wasser dann einfach in die Füße gesackt, so nicht.
Ganz genau, ganz genau. Und er hat dann sehr schnell gemerkt, eben weil sie eben auch Notfallszenarien, jetzt nicht dieses, aber Notfallszenarien beim Außeneinsatz trainiert haben. Okay, das wird nichts mehr, ich kriege das nicht abgestellt, Boden, hilf mir, leite mich zurück, ich sehe nichts mehr. Der hat sich zurückgehangelt, ist rein, hat den Helm dann abgenommen und da war eine Unmenge Wasser drin. Wenn das hier runtergeht über Nase und Mund, ich kann das wegschütteln, aber das ist zäh, das geht nicht weg. Das heißt, ich kann schlucken, aber irgendwann muss ja Luft holen zwischendrin. Also man sagt wirklich, der wäre beinahe der Erste, der ertrunken wäre im All. Ja, also es war schon dramatisch. So, und auch da, keine Panik, klar, der hat sicherlich auch eine Schrecksekunde gehabt, aber dann geht es ums nackte Überleben und dann schalte ich alles andere in den Hintergrund, ob die Mission dann noch was wird, sondern dann muss ich so schnell wie möglich rein das Problem lösen, damit ich überlebe und weitermachen kann. Und das geht auch oder ging 100% in den Köpfen der drei Apollo 13 Crewmitglieder auch ab. Also das ist eine ganz dramatische Situation. Sie sind professionell, sie sind trainiert, sie haben den Boden, sie wissen, dass sie den Boden haben, die Bodencrew, die ihnen hilft, und sie müssen anfangen, Probleme zu lösen, so schnell wie möglich.
Diese Simulationen, die ja nicht jede Situation abbilden können, die jemals passieren kann, aber die haben ja auch, denke ich mal, den Zweck, Stress zu trainieren. Jetzt unabhängig von der konkreten Situation, sondern einfach, ich werde in Situationen hineingeworfen, in denen ich mich behaupten muss. Sind die so angelegt, dass die am Ende auch erfolgreich gehandelt werden können? Also ich kann ja dadurch auch lernen, dass ich aus scheinbar ausweglosen Situationen rauskommen kann.
Genau, das sind also, die Trainings sind entsprechend abgestellt oder so konzipiert, dass du natürlich, ich meine, wenn du 20 Mal verbrennst im Simulator, dann sollte es 21. Mal halt nicht mehr sein oder du solltest richtig reagieren. Es hat mehrere Aspekte. Das ist natürlich einmal, erzeugt es unheimlichen Druck und Stress, klar, ja. Und bei den Briefings, die Crew tauscht sich untereinander aus, sagt, Mensch, wie kommen wir da raus? Was müssen wir tun? So und so und so. Und dann versucht man, die Situation zu verbessern, indem man das Maximum lernt dafür, wie reagiere ich richtig, Erfahrung nutzt von erfahrenen Kosmonauten, Astronauten, Bodencrew und so weiter. Und dann natürlich, wenn ich schon mal eine Situation so heftig durchlebt habe und mal angenommen, ich habe sie im Simulator dann gemeistert, dann bringt das Ruhe rein, dann weiß ich, ich habe das schon mal gemacht, das und das muss ich jetzt tun, das bringt Coolheit rein. Ne? Und ein schönes Beispiel dafür ist, wenn die Pulsrate bei der ersten Mission von einem Raumfahrer oder einer Raumfahrerin, der ist höher. Und ich glaube, Lovell, das kam ja, glaube ich, auch im Film raus, der hat einen recht entspannten Puls gehabt, weil er halt schon doch nicht den ersten Flug, einen zweiten oder dritten Flug gemacht hat. Also insofern, die wissen, was da kommt. Und Fazit, so ein Training ist dafür geeignet, den Stresslevel runterzubringen. Aber man muss das durchleben. Man muss erstmal hoch, um dann entspannt so eine Situation durchleben zu können. Sagen, okay, wir haben es gemacht, muss das und das tun und ich handle dann. Ja, das hört sich blöd an, aber das ist eine Art Automatismus. Ich habe das gemacht. Und wenn so eine Crew, das kommt auch noch dazu, die trainieren ja zusammen, die verbringen viel Zeit miteinander, die sind meistens befreundet, die Familien kennen sich, die trainieren zusammen. Und das schweißt die Leute so zusammen, damit man sich ohne Worte versteht.
Naja, Moment, super, aber dann fällt einer wegen Grippe aus und plötzlich kommt jemand Neues da rein in diese
Masern,
Crew.
Masern war es übrigens.
Oder Masern?
Ja, ja, also es war fast wieder aktuell, ja.
Verdacht auf Masern, glaube ich, ne? Der hatte, glaube ich, gar keine.
Der hatte
Ach so,
keine.
Ja, ja. Das, oh, das genau. ist besonders tragisch, ja.
Jo, und dann war ja plötzlich die Crew auseinander und dann war ein Fremder da drin. Also auch keine gute Voraussetzung, oder?
Nee, das ist richtig. Der ist dann sozusagen der Neue und der ist in dem Team jetzt halt nicht integriert, aber... Auch das ist vorher, glaube ich, nicht trainiert worden. Das ist auch eine Premiere gewesen.
Aber Leute, guck mal, wir kriegen es doch auch hin.
Wir kriegen es auch also. Hin, klar, ja. Und genau. Sie haben es ja auch hingekriegt. Also, aber das ist natürlich klar. Man weiß, okay, das ist jetzt nicht der, wo ich weiß, wie der tickt. Ne? Jeder weiß, wie die anderen ticken. Das ist jetzt ein anderer, wo niemand weiß, wie tickt der jeweils andere. So, aber das ist relativ schnell klar geworden. Und da hast du auch keine Zeit, dir da groß Gedanken zu machen. Musst einfach funktionieren. Das ist so.
Ich finde ja so faszinierend, also wer das näher wissen möchte, soll sich die Doku angucken oder die, wie Magnus sagte, Doku mit Tom Hanks. Aber sie haben es ja dann hinbekommen, indem sie sich, also sie haben was umgebaut sozusagen, sind eigentlich in das Modul umgezogen, was für die Landung auf dem Mond gedacht war, haben dann sozusagen die Steuerung aber irgendwie da rein verlegen müssen, haben mehr oder weniger die Heizung ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Überall war, ich glaube, überall in der Kapsel war Wasser, ne? Die konnten gar nicht rausgucken oder die Instrumente ablesen, weil überall Kondenswasser war und ja. so. Aber sie hat es irgendwie geschafft. Sie haben dann eben auch noch so Filter gebastelt, um das Kohlendioxid aus der Atmosphäre da zu locken. Und das alles entwickelt hat quasi die Bodencrew im Simulator. Und das ist ja eine Situation, die du kennst. Also du ja. bist am Boden. Du gehörst zu einen von den Leuten, keine Ahnung, ein Dutzend, zwei Dutzend, drei Dutzend, die irgendwie dafür zuständig. Der eine guckt, dass die Kurvenverbindung steht, der andere guckt, dass die Bahn richtig ist und so. Und auf einmal geht was schief. Und ihr seid sozusagen, ihr habt eine Rolle zu spielen, aber ihr könnt nicht wirklich Hand anlegen. Ihr könnt nur Vorschläge machen, ihr könnt kommunizieren, ihr könnt Sachen austüfteln. Gibt's da so Situationen, die dir in Erinnerung geblieben sind, Volker, wo du gedacht hast, Mann, jetzt muss ich funktionieren, wir müssen ja auch funktionieren und die da oben haben ein Problem?
Ja klar, also wir hatten bei der ersten Gerstmission einen Schmelzofen an Bord, der eingebaut werden musste und da war dann ein Bolzen, der löste sich nicht und ohne diesen lösenden oder Schraubbolzen konnte man nicht weitermachen. Ne? Also, und dann wurde überlegt und getüftelt, wie kriege ich den weg, die haben das Problem am Boden nachgestellt. Am Ende des Tages hat Alex dann diesen Bolzen mit einem Metallsägeblatt einfach abgesägt und hat vorher den Bereich mit Rasierschaum eingesprüht, damit die Späne nicht rumfliegen. Also das sind so MacGyver-Lösungen. Ja, genau, das ist der Punkt, ja. Und Alex hat früher bei seinem Vater im Metallbaubetrieb halt viel gebastelt, viel geholfen, viel gelernt. Und das kommt einem zugute. Ne? Jede Ausbildung hilft. Das ist ein Element. Wir haben viele andere Hiccups gehabt natürlich. Und das ist eigentlich das Normale bei so einer Mission. Und der Mensch ist eben durch seine kognitiven Fähigkeiten in der Lage oder schnelle Erfassung in der Lage, sofort zu reagieren und das Richtige zu tun. Ja?
Sag mal übrigens, vielleicht musst du das nochmal sagen, weil bei dem Schmelzofen ging es ja nicht um Leben und Tod. Wenn das nicht geklappt hätte, vielleicht ja. kannst du mal sagen, welche Summen, welche Zeit, welche Forschung. Ist ja nicht so, ach, ich kann nicht schmelzen heute. Das hat ja schon Konsequenzen, ja. ne?
Also der Ofen, der wurde über 10 Jahre entwickelt, gebaut und flog mit dem letzten europäischen Raumtransporter, mit dem ATV-5 nach oben. Wenn der jetzt hätte nicht fertig montiert werden können, naja, dann wäre die Wissenschaft deutlich in Verzug gekommen. Hätte viel Geld gekostet. So der Ofen war auch nicht gerade günstig. Ich glaube, der hat um die 70 Millionen Euro gekostet. Ist heute noch in Betrieb übrigens, funktioniert, läuft hervorragend. Und das ist dann halt repariert worden und darum geht's. Ja, natürlich nicht lebensbedrohend, keine Frage. Ja, aber das hatten wir bei Lecks zum Beispiel auch. Bei der zweiten Gerstmission gab es ein Leck in Soyuz und auch da, die Leckrate war klein genug und das heißt, die Crew wurde extra nicht geweckt, weil die gesagt haben, okay, lass die ausschlafen, es reicht, wenn wir in einer Stunde das noch machen. Die Gasmenge, die da rausgeht, ist so verschwindend gering. Und dann haben alle Crewmitglieder zusammengearbeitet und haben das Leck relativ schnell isoliert und auch gefunden und dann halt abgedichtet. Ja.
Das ist mal Typen, oder Magnus? Wenn mein Raumschiff ein Leck hat, komm, weckst du mich in einer Stunde.
Ja, und gehört zur Deeskalation dazu. Im Endeffekt ist das ja auch, und das muss ich sagen, das Bodenteam ist unfassbar ruhig und überlegt. Und die sind, also das ist so klasse und das ist trägt, aber zur Deeskalation bei, indem man sagt, okay, nee, es ist gar nicht kritisch. Natürlich ist es kritisch, ja, aber es ist gar nicht kritisch. Die Daten, und das ist das, was zählt, unsere Messdaten, die zeigen es reicht in einer Stunde, schlaft aus, macht euren normalen Tagesansatz und dann machen wir eine kleine Änderung. Wir finden und reparieren das Leck und dann geht's in den normalen Betrieb. Ja?
Mir drängt sich jetzt eine eigentlich bescheuert klingende Frage auf, aber wenn das Bodenteam so wichtig ist, wie du beschreibst, wenn die ja auch in diese Situation, ich meine gut, bei denen geht es nicht um Leben und Tod, aber es geht ja um Leben und Tod potenziell derjenigen, die da oben sind, für die sie jetzt verantwortlich sind. Das klingt ja fast so, als müsste man das Bodenteam genauso durch den Simulator jagen und verbrennen lassen oder wie auch immer, wie die da oben. Nein, weil, na Moment, also ich...
Der Gedanke ist naheliegend.
Moment, ich darf als Mediziner, darf ich sagen, ich kann ja als Patient in Panik verfallen, wenn ich jetzt operiert werde und die Operation potenziell gefährlich ist. Aber ich kann mit Verlaub auch als Chirurg in Panik verfallen, wenn ich da jetzt plötzlich nicht mehr weiterkomme und der Patient unter mir zu versterben droht. Also,
wir sollten jedem Herzchirurgen auch mal die Aorta machen, einfach damit er weiß, wie es ist.
Ja, aber es klingt so, als müsste man das Bodenpersonal eben auch auf entsprechende Stressresistenz trainieren oder auswählen, so wie du es bei den Astronauten selbst beschrieben hast.
Ja, also da ist es natürlich nicht ganz so eklatant, ne? Weil die haben ja viel mehr Redundanzen am Boden. Das sind viel mehr Leute, viel mehr Spezialisten, viel mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Natürlich sitzt einem die Zeit im Nacken, keine Frage. Und natürlich haben die auch Stress, die machen auch die Nächte durch. Das ist gar keine Frage, das machen die auch, weil die genau wissen, da oben steht das Leben derjenigen auf dem Spiel und es hängt von mir vielleicht ab, von jedem kleinsten Element. Und deswegen, es ist in der Tat so, dass die ein ähnliches Stresslevel haben. Aber die auf andere Art und Weise sind natürlich auch, will ich sagen, ist nicht ganz so plakativ wie jetzt die Astronauten, aber die gehen auch durch die Hölle im Endeffekt, weil sie ja das Szenarien durchdenken. Die wissen, okay, wenn ich die Option nehme, ja, schlecht, die. Also die suchen auch nach Lösungen. Es wird schon diskutiert. Das ist auch kein leichter Job. Und am Ende des Tages haben die ein ähnliches Stressniveau, vielleicht noch mehr, weil sie genau wissen, das wird für immer an mir hängen bleiben, wenn ich Mist gebaut habe und das Falsche gemacht habe am Boden. Ja? Also das ist vielleicht noch ein höherer Druck.
Der Astronaut, der explodiert, ja, der muss die Schmach nicht mehr aushalten, aber ich hier am Boden, mein Ruf ist doch ruiniert.
Ja, das sind ja ganz viele Prozesse, die da ablaufen auf
in den Volker, Menschen. Ich weiß doch, dass du über deinen Ruf da gar nicht nachdenkst. Du bist
da
doch
nur oben, lösungsorientiert. Entschuldigung, da oben habe ich ja Volker Schmidt unten, auf den ich mich verlassen kann. Aber der unten hat ja nun keinen, auf den er sich, also, ne?
Doch auch. Der hat seine technischen Spezialisten.
Ja.
Der hat Vorgesetzte und der hat sein Ingenieurswissen und die Wissenschaft an der Seite. Und es mag sich blöd anhören, aber in so einer Situation, das bringt das Beste in den Leuten hervor auch, weil in Krisen wächst der Mensch oft über sich hinaus. Ich kann mich gut erinnern, also die Vergleiche hingen so ein bisschen, aber das zeigt so ein bisschen, wenn man irgendwo am Limit ist, ja, wenn nichts mehr geht, wenn du aber eine Lösung herbeiführen muss. Das ist ja auch ein Mindset, Lösungen zu finden, lösungsorientiert zu arbeiten. Dinge wirklich, wo du sagst, jetzt trennen wir hier die Spreu vom Weizen. Und das funktioniert. Das ist erstaunlich. Wir haben ein Experiment gehabt, wo wir massenmäßig am Anschlag waren. Und dann hat einer sich einen Schaltplan angeguckt und sagt, ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt. Dieses Ventil brauchen wir nicht. Und da sparen wir 5 Kilo auf einen Schlag. Und dann waren wir gut. Ja. Und das passiert jeden Tag. Ja. Also es ist schon erstaunlich, was eine Krise in den Menschen hervorbringt an positivem Spirit, an Ideen, an Kreativität. Und Daniel, du hast es erwähnt, die haben Luftfilter gebaut, die haben im Endeffekt nachher das Lebenserhaltungssystem in der Mondfähre genutzt. Da war kein Adapter da. Das eine war eckig und das andere rund. Also, und das passte nicht zusammen. Da haben die halt einen Adapter gebastelt aus diesen Plastikhüllen der Prozedurenordner, ja, und haben das mit Tape, und da zeigt wieder, wie wichtig Tape ist und Improvisationskunst, und haben damit den Adapter, den Übergang geschafft und haben so das CO2 aus der Kabinenatmosphäre mit den Lithiumhydroxidkanistern rausfiltern können. Ja, das war ein ganz wesentlicher Punkt.
Genau, das Sachen, die man immer im Haushalt haben sollte. Tape, Plastiktüten und Lithiumhydroxidkanister. Ganz
genau,
wichtig.
Genau, und ein gutes Taschenmesser.
Aber weißt du, ich muss ja mal stellvertretend für Magnus, der einfach zu bescheiden ist, muss ich eine Frage stellen. Also wir wissen ja alle, Magnus beschäftigt sich ja sehr viel mit Raumfahrt, zumindest der ausgedachten Raumfahrt. Er macht ja einen tollen Vortrag über die Medizin bei Star Trek. Und wenn wir uns an Star Trek erinnern, die ursprüngliche Serie, wer waren die Helden? Das war natürlich der Captain ganz wichtig. Dann der Wissenschaftsoffizier, Spock, Wissenschaft ganz wichtig. Und der Dritte, wer war der mindestens, also in diesem Triumvirat, wer war der dritte Wichtige? Das war ein Arzt. Und es gibt ja überhaupt keinen Science-Fiction-Film, wo nicht ein Arzt oder oft auch eine sexy Ärztin an Bord ist. So. Du weißt nicht mal, ob auf der Internationalen Raumstation irgendwelche Beruhigungsmittel sind. Volker, also William Shatner war auch im All, der ist 90, ja. Magnus ist ja. Da demgegenüber noch ein junger Spund. Braucht man da oben keinen Arzt? Magnus stünde zur Verfügung.
Man bräuchte schon einen Arzt.
Jetzt das ist eine Arbeit, ja so. Ich höre das doch schon. Ihr könnt die Gebührenordnung könnt ihr euch nicht leisten.
Nee, das will ich mal nicht sagen. Also, der wäre ja Teil der Crew. Also, wir unterscheiden jetzt mal. Ich meine, auf der Raumstation ist es so, dass wir keinen Arzt oben haben. Die haben so eine Grundausbildung. Ich sag mal, die können einen Zahn ziehen, die können einfachste OPs machen mit Unterstützung des Bodens, aber natürlich nicht jetzt was Größeres.
Können die das alle? Also hat wirklich jeder von denen, wenn mein Blinddarm durchbricht, hätte ich Matthias Maurer beim Interview fragen können, ob er das mal eben macht, oder?
Nee, das ist so eine Sache, da musst du, wenn du da oben bist, musst du dann zurück auf die Erde. Mhm. Und da gibt es auch keine Kompromisse. Das ist Gott sei Dank noch nie passiert. Nichtsdestotrotz haben wir da oben natürlich, darf man gar nicht sagen, haben sicherlich genügend Entzündungen. Ja, das Immunsystem ist herausgefordert. Und dafür gibt es natürlich Medikamente. Das ist völlig klar. Ob es Psychopharmaka gibt, weiß ich deswegen nicht, weil darüber wird natürlich auch Stillschweigen bewahrt. Ja, also es macht ja auch Sinn.
Warum macht das Sinn?
Das macht deswegen Sinn, weil die Privatsphäre der Crew geschützt ist.
Okay, aber die grundsätzliche, also die Tatsache, dass meinetwegen Psychopharmaka für den Notfall zur Verfügung stehen, würde mich ja eher beruhigen und wäre noch keine Intimsverletzung. Aber
du kennst ja die Kollegen von der schlechten Presse.
Naja, mit den wenigen Buchstaben. Ja,
ja. Also ich weiß es schlicht und diesen Aspekt weiß ich schlicht und einfach nicht. Aber für die anderen Sachen gibt es genügend Medikamente. So, aber jetzt nochmal, Magnus, deine Frage oder Daniel, deine Frage aufgegriffen. Warum haben wir denn eigentlich keinen Arzt an Bord? Und das kommt jetzt hauptsächlich dann zum Tragen, wenn wir weiter hinausgehen. Also Stichwort Mond, Mars und darüber hinaus. Dann brauchen wir medizinische Fachkenntnis an Bord, gar keine Frage, weil dann kann ich nicht mehr eine Mission abbrechen, dann bin ich im Deep Space und wenn da was passiert, das kann über Leben und Tod entscheiden, also muss ich da einen Arzt an Bord haben.
Also streng genommen eigentlich zwei, weil wir kennen ja auch die Geschichte, es gibt ja zwei Leute, die sich, glaube ich, mal selber am Blinddarm operiert haben und einer war, glaube ich, ein Ukrainer, der in der Arktis oder Antarktis stationiert war. Magnus, wir haben darüber mal schon kurz gesprochen. Der war der einzige Arzt, der wusste, wenn er sich nicht selber am Blinddarm operiert, stirbt er. Also das heißt, streng genommen bräuchte man einen zweiten Arzt.
Ja.
Ja, aber das werden dann wahrscheinlich Leute sein, die eben zwei Professionen haben, ne? Der eine wird dann Physiker sein und Mediziner.
Genau, und ich meine, es gibt ja Astronauten, die haben eine medizinische Grundausbildung. Ich habe jetzt keine Namen, aber das gibt es schon. Und den anderen Aspekt möchte ich auch noch nennen. Wir gucken ja auch so ein bisschen in die Zukunft immer. Und deswegen brauche ich natürlich irgendwann vielleicht ein Medobot oder ein medizinisches Assistenzsystem, was dem Laien oder dem halbwegs gut ausgebildeten Laien so viel Unterstützung gibt und assistieren kann, dass er den Job zu Ende bringen kann, erfolgreich. Und der Patient eben nicht tot ist hinterher. Ja? Aber ganz im Ernst, also das wird dann von eklatanter Bedeutung, wenn ich auf dem Mond bin, dort ein Habitat habe, dort Besatzung habe, die vielleicht 3 Monate dort oben ist, ja, oder länger oder wie auch immer. Und ich kann nicht zur Erde zurück. Dann bin ich darauf angewiesen, zu handeln im Notfall. Und da brauche ich die maximale Kompetenz und Fähigkeit vor Ort, ganz klar.
Das ist ja im Grunde auch gar nicht mehr schwierig, denn wir haben ja jetzt schon in der Medizin Operationsroboter. Da Vinci heißt zum Beispiel einer, der Prostata operiert. Und das kann er teilautomatisch. Und ich kann auch andere Operationen, minimalinvasive, ja machen von einem Ort meiner Wahl. Ich kann also hier sitzen und euch operieren, die ihr in Berlin sitzt oder wo auch immer.
Ja, aber vergiss nicht, wenn die Distanzen zu groß werden, dann sind die Funkwege lang. Ja, das ist dann
das
was
ist,
anderes.
Genau, also auf dem Mars könnte ich auf diesem Wege, glaube ich, nicht operieren. Also natürlich nicht. Wie ist die Verzögerung zum Mond?
1 Sekunde.
Okay, das würde man noch über. Also insofern wäre das machbar. Was für Probleme stehen bei euch im Vordergrund, so medizinisch, psychologisch? Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, man sieht ja immer Filme darüber, aber die sind ja nicht alle so gut gemacht wie Apollo 13. Was passiert mit denen? Also die lustigste Vorstellung fand ich ja immer, also die erste fand ich ja immer, sobald die Schwerelosigkeit da ist, fangen die Leute, glaube ich, hemmungslos an, sich zu übergeben, weil ihnen unfassbar schwindelig ist. Das wird in Filmen eher nicht festgehalten. Es ist total logisch, weil das Gleichgewichtsorgan dann einfach keinen Halt mehr hat. Unser Gleichgewichtsorgan braucht die Schwerkraft. Meine Lieblingsvorstellung war immer der größte Moment meines Lebens. Ich dock an die Raumstation ISS an, die Schleuse wird geöffnet und mir kommt ein Schwall unfassbar schlechter Luft entgegen. Und ich weiß, dass es kein Fenster gibt, was es zu öffnen gibt. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das wirkliche Problem. Was sind die Probleme für die da oben?
Ja, also dieses sogenannte SAS, dieses Space Adaption Syndrom, ist schon bei ungefähr 50% der Menschen, die fliegen, gegeben.
Die Übelkeit, Entschuldigung.
Ja, oder? Genau. Also ja. Praktisch das Unwohlsein, Schwindel, also vergleichbar mit der Seekrankheit ist das ja. Und das kommt hauptsächlich bei den Top-Piloten, Top-Trainierten gerne vor. Aber das ist auch kein, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann einmal, wenn ich jetzt zweimal fliege oder dreimal fliege, kann das einmal trotzdem auftreten, obwohl ich das ein- oder zweimal nicht hatte. Also ist ganz interessant so. Und das ist natürlich auch Gegenstand der Forschung. Also der Mensch und Gesundheit ist der größte Forschungsbereich da oben. So, jetzt deklinieren wir das mal schön nacheinander durch. Also du hast es angesprochen. Die Übelkeit, die Seekrankheit durch die Schwerelosigkeit hervorgerufen, die Flüssigkeiten verschieben sich in die Körpermitte. Wenn man Pech hat, drückt das auf die Harnleiter, ich kriege mein Wasser nicht mehr weg, ja, muss ich dann einen Katheter legen, das lernen die auch. Das ist, finde ich persönlich, als sehr unangenehme Vorstellung, wenn ich mir selber einen Harnkatheter legen muss. Aber damit kriege ich dieses Problem in den Griff. Ja, also so, es kommt ja da alles zur gleichen Zeit. Das heißt, ich habe Schwerelosigkeit. Das ruft hervor, dass mein Herz-Kreislauf-System viel weniger pumpen muss. Ja? Der Fluid-Shift in die Körpermitte, der Kopfinnendruck steigert sich dadurch. Dadurch kriege ich Sehprobleme oder ist mein Sehvermögen beeinflusst. Dann habe ich eine isolierte Umgebung mit Reizüberflutung. Es ist ja alles im ersten Mal neu. Ich habe nicht mehr einen Boden, 4 Wände, eine Decke, sondern ich habe 6 Flächen mit Gerätschaften, wo ich völlig reizüberflutet bin. Der Alexander Gerst hat mir mal gesagt, das ist so die ersten Tage, das ist wie wenn ich gezwungen bin, aus einem Feuerwehrschlauch Wasser zu trinken, ja, unter vollem Druck, der mir ins Gesicht schlägt.
Es gibt ja auch keinen Boden dort, ne? Also, weil ich gehe ja nicht, ich schwebe ja nur. Also, ich habe wahrscheinlich
Boden,
auch.
Es gibt Boden überall.
Ja, ja, genau. Aber da, wo der Boden eigentlich hingehört, sind eben auch Apparaturen, nehme ich an, ne?
Ganz genau. Es ist sogar schön beschrieben: Overhead, Deck, Forward, Aft, ja, Left, Right. Jede Schleuse sagt dir, wo du hingehst, wenn du sie durchfliegst. Also das ist ganz wichtig, Wegweiser. So, also du hast theoretisch schon eine gewisse Orientierung, aber dein Kopf oder dein Gleichgewicht ist ausgeschaltet. So, und das bringt deinen gesamten Metabolismus unter Stress. Und das Immunsystem ist herausgefordert, weil es muss auf diese fremde Umgebung, auf diese ganzen Einflüsse erstmal reagieren. Dann kommt natürlich, guckst du aus dem Fenster, hast du einen Blick, der dich emotional packt, umhaut, Overview-Effekt. Du hast alle 45 Minuten Tag und Nacht. Klar, wir Europäer haben Greenwich Mean Time da oben, das macht es doch ein klein bisschen erträglicher. Diese ganzen Einflüsse, die da auf einen einstürmen, so, das muss der Metabolismus abkönnen. Das heißt, man braucht einige Tage, um sich anzupassen, um sich daran zu gewöhnen. Und das Gleiche passiert wieder, wenn ich Richtung Schwerkraft gehe, dann habe ich das auch, ja. Der Schlaf da oben ist ein anderer, weil ich habe ja keine Schwerkraft. Also ich bin meistens im Schlafsack gestrappt an die Wand, angebracht an die Wand oder festgemacht an der Wand, damit ich nicht frei schwebe. Dann habe ich die schweren Ionen, die meine Netzhaut treffen und Lichtblitze auslösen.
Merkt man das?
Ja, das merkt man, also das sieht man. Und ich habe nur von Schilderungen gehört, also das passiert eben und dann gibt es einen Lichtblitz und vielleicht gewöhnt man sich auch dran, aber das stelle ich mir schon nicht so ganz angenehm vor, weil das ja auch ein Indiz ist für Strahlung, ja, und du kriegst ja da oben ungefähr das 100 bis 140-fache ab, obwohl wir noch im Erdmagnetfeld sind, wie jetzt auf der Erdoberfläche. Also das sind Dinge, die muss die Psyche verkraften, die muss der Metabolismus verkraften, die Nahrung ist anders, die Nahrungsresorption ist ein bisschen anders und du verzichtest eben auch auf viel, du hast eben nicht den Komfort, du kannst eben mal nicht eine Dusche nehmen, du hast eben kein frisches Gemüse, du hast ein bisschen Obst manchmal, wenn eine frische Kapsel kommt. Ansonsten gibst du viel auf, ja.
Ich habe mal in Serie ein Buch verschenkt, gibt es lange nicht mehr, so ein Fotoband über Raumfahrt, also einfach die schönsten Bilder der Raumfahrt, also toll, großformatig und so weiter. Und darunter einfach kommentarlos, Kommentare von Astronauten. Und dann wurde beschrieben, wie einer irgendwie vom Frühstück, die flogen an dem Tag eben los, auf die Mir war es, glaube ich, damals. Und dann nahm er vom Frühstückstisch irgendwie so ein Bündchen, schmuggelte er so ein Bündchen Kresse oder irgendwie sowas Grünes. Und dann brachte er das oben mit und dann sagten die, mein Gott, wie schön Kresse und aber warum so wenig? Und es war einfach wirklich lustig, weil es zeigte, dass man solche scheinbar banalen Dinge auch dann tatsächlich vermisst, wenn das Essen eben nur aus der Tube kommt.
Ja, das kannst du mal sehen, die sind total abgebrüht, es sei denn, du gibst ihnen ein bisschen Kresse, dann brechen sie in Tränen aus, ja.
Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt übrigens. Und Daniel, das ist genau, was du gerade sagst, Magnus. Es ist festgestellt worden, wir haben ja auch Pflanzen da oben, ne?
Nicht Pflanzen, die schön sind, sondern Pflanzen für Experimente, ausschließlich. Für
Experimente, ja, genau.
Die können aber auch schön sein.
Die können auch schön sein. Also da war eine Zinnie oben zum Beispiel, Blühpflanze, da war ein Salat, Paprika, so das Gemüse. Und erstaunlich, die Crew kümmert sich besonders, wirklich besonders um die grünen Kameraden, also die Pflanzen. Das ist irgendwie, scheint es denen besonders am Herzen zu liegen. Und das hat man beobachtet. Ja? Also, dass man da doch außerhalb der Prozeduren und der Pläne sich wirklich kümmert. Ja?
Du würdest sagen, wir sind in der technisiertesten Umgebung, die wir Menschen je geschaffen haben. Und da ist dann die Bewegung zurück zur Scholle auf einmal da.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja.
Schön.
Also das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und ja, Kresse, das ist natürlich toll. Und wir haben ja da oben das Veggie-Compartment und es sind ja verschiedene, also hier Thomas Pesquet hat auch Pflanzen gezüchtet, Linsen, Keimlinge und so. Die dürfen dann, natürlich wird ein Teil eingefroren und zur Analyse gebracht, aber die essen auch mal so einen halben Salat untereinander. Die teilen dann Blatt für Blatt, weil es eben was Besonderes ist, was sie da oben halt nicht haben. Ja.
Du hast eben gesagt, die Deutschen haben da oben Greenwich Time. Ich gehe aber recht in der Annahme, dass die Amerikaner da oben auch Greenwich Time haben. Das ist ja ganz unamerikanisch, das Verhalten, wenn ich so sagen darf.
Genau, die Zeitzone auf der ISS ist GMT.
Andererseits, wie oft am Tag umrundet man die Erde?
16 Mal.
16 Mal. Also da wird Zeit dann auch ein bisschen bedeutungslos, glaube ich.
Die Zeit hat einen anderen Charakter. Also das ist ja meistens doch so, dass ich etwas einstellt da oben. Ich mal angenommen, ich bin jetzt 1-2 Wochen da und ich finde mich so langsam in diesen Lebensablauf ein, in den Tagesablauf. Und das haben beide übrigens, also Matthias und auch Alex, exzellent gemacht. Und die Adaption ging da sehr schnell vonstatten. Und das wird dann zu Home. Also das ist ein besonderer Platz. Und die wissen dann, okay, ich verbringe jede freie Minute am Fenster und gucke raus. Aber sie arbeiten, also die Zeit verschwindet vielleicht fast. Klar hast du die rote Linie, die dich durch den Tag transportiert und auch dir auch Druck macht. Aber ich glaube, die Tage gehen unglaublich schnell vorbei. Und normal hast du 8 Stunden und maximal so 10-11 Stunden, wenn irgendwas nicht so richtig geklappt hat oder so. Dann machst du den Task, bis der kontrolliert in einem Zustand ist. Du sagst, okay, jetzt kann möglicherweise ein anderer am nächsten Tag dort ohne Gefahr weiterarbeiten oder genau übernehmen und das zu Ende bringen. Und das ist so vielschichtig. Du hast ja da eine Stunde, da eine Viertelstunde, da mal 15 Minuten. Dann, also der kleinste Zeittakt ist 5 Minuten da oben. Und das bringt eine unheimliche Farbigkeit in den Tag. Also da ist kein Tag gleich dem anderen. Oder wenn was nicht klappt, okay, dann sagst du, ich komme hier nicht weiter, müsste umplanen, dann wird über Nacht umgeplant.
Aber Volker, da muss ich sagen, da könnt ihr wirklich aber noch was von den Medizinern lernen. Weil Magnus zum Beispiel, wenn der 5 Minuten behandelt, da rechnet er auch schon mal eine Stunde ab für Privatpatienten. Also das ist, wir können die so viel Zeit draus machen. Das braucht ihr da oben auch.
Und an dieser Stelle endet unser im Prinzip ja ganz freundschaftliches Verhältnis bis zum heutigen Tag.
Es war nur Spaß natürlich, wollte ich sagen. Magnus
endet das Verhältnis natürlich endgültig. Sag mal, die rote Linie, diese eng getaktete rote Linie, ist die wirklich vorgegeben durch die Experimente, die man dort oben machen muss? Oder ist die auch so ein bisschen beabsichtigt, um die Leute dort oben bei der Stange zu halten und am Laufen zu halten? Also ich habe ja da oben für Müßiggang habe ich auch gar keine Möglichkeiten dazu, außer am Fenster zu hängen. Oder nochmal eine Frage, ist das dann irgendwann langweilig, aus dem Fenster zu gucken?
Nee, also die rote Linie, das ist natürlich, die ergibt sich letzten Endes aus dem Missionsprofil und der Menge an Nutzlasten, die du dabei hast, also im Endeffekt dein Missionsportfolio.
Also Nutzlast, weil das alles Sachen sind, mit denen du experimentierst und forschst, das muss man dazu sagen.
Genau, ja, genau. Und man darf ja nicht vergessen, die Stunde Crewzeit ist die teuerste Ressource. Und wenn ich Dinge effizienter machen kann, Zeit einsparen kann, dann hilft mir das ungemein, weil dann hole ich schon für den nächsten Task oder für den nächsten Tag wieder ein Stückchen, mache ich den Schedule leichter, ja, und das ist ganz wichtig. Und das gelingt also in beide Richtungen. Manchmal brauche ich mehr Zeit, aber es gibt auch Dinge, wo ich erinnere mich, als Alex das Live-Support-Rack eingebaut hat oder ihn in Betrieb genommen hat, er hat Zeit rausgeholt, ich glaube 1,5 Stunden. Der war einfach früher fertig, weil er einfach technisch begabt war, das Ding montiert gerührt und zusammengekloppt und fertig und gut, ja. Und damit natürlich ein Riesenvorteil. Oder du hast am Wochenende, ich sage es mal, bist einfach fertig und hast jetzt Zeit und dann machst du einfach Schülerexperimente oder andere Dinge, die du immer schon mal machen wolltest, die du dabei hast. Irgendein kleines Experiment oder eine Videobotschaft. Also das passiert. Die Zeit wird maximal ausgenutzt. Und der Müßiggang, den gibt es natürlich auch, jetzt vielleicht nicht unter Tage, aber am Feierabend, die natürlich gucken die auch mal einen Film oder hören ein Musikstück oder. Also da ist alles gesetzt oder lesen ein Buch, ja, und telefonieren mit Familien, Bekannten, Freunden. Ich habe auch Anrufe aus dem Orbit bekommen, wo ich dann nicht mit gerechnet habe. Ich dachte, das ist komisch, wieso ruft mich eine US-Nummer an? Ja, dann war es Alex am Apparat abends um 7 im Büro. War ganz lustig. Du rechnest einfach nicht damit, ja, weil du auch keine Vorankündigung kriegst. Also gibt alle Facetten. Oder die versuchen immer zusammen zu essen. Das ist so zum sozialen...
Alle zusammen. Ja,
möglichst viele. Mhm. Gelingt nicht immer, also Mittagessen oder Abendessen, das gelingt nicht, dass immer alle Crewmember zusammen sind.
Und sehr sympathisch auch, Matthias hat mir erzählt, dann um seinen Geburtstag zu feiern, hat er für die anderen gekocht. Also ich weiß nicht, inwiefern man da wirklich von Grund auf kocht oder Dinge vorbereitet sind, aber er kann sich dann zu bestimmten Gelegenheiten, der eigene Geburtstag, Feiertage, können die sich auch bestimmte, besonders leckere Sachen wünschen. Er hat sich ein Rendang oder manche sagen Rendang gewünscht, weil es sein Lieblingsessen, er liebt Indonesisch. Und dann hat er das für alle gemacht. Manche kannten das noch gar nicht und haben sie das richtig zelebriert. Und das finde ich total toll. Also es gibt, glaube ich, wenig solche exaltierten Momente, wo sie dann hinterher auch da erzählt, alle getanzt haben in Schwerelosigkeit, wo dann auch die Bodencrew angerufen hat, gesagt hat, wir haben so komische Bewegungen der ISS, das konnten die also messen, da haben sie ein bisschen
Moment, weniger Moment. Wild. Die ja. ISS hat Bewegungen gemacht.
Ja, genau. Die
durch haben das rhythmische Bewegen in der ISS konnte man
Vibrationen
außen
gemerkt. Oh. Und da haben sie gesagt, dann haben sie ein bisschen weniger wild getanzt und so. Also diese Momente gibt es eben auch und das finde ich total rührend und schön. Ja.
Ja.
Der war auch Monate oben. Also das muss man auch sagen. Das sind ja, dann wird das ja auch schon normaler und dann hat man sich irgendwann auch mal den Abend verdient. Ja. Auch wenn jede Minute viel Geld kostet.
Ja. Ja, und es gibt ja auch Routine. Also wenn man nach 3 Monaten, sage ich mal, so Halbzeit hat oder nach 100 Tagen, das ist ja oft so berühmt, 100 Days Balance of Science oder so ähnlich, dann hat man schon deutlich Routine. Und ja, natürlich, also das Essen, du hast es erwähnt, das ist ganz wichtig. Die haben Bonus-Food dabei. Das sind Dosen mit echt Leckereien. Also das Zeug ist echt lecker, weil das wirklich, wirklich gute Leute sind. Die haben auch Spaß, das vorzubereiten und das zu machen.
Die Köche meinst du jetzt?
Die Köche, genau. Und die teilen das natürlich. Also die teilen das mit allen untereinander beim Essen und da kriegt jeder dann, das ist auch Völkerverständigung auf kulinarische Art. Also das ist unfassbar und das macht natürlich Spaß und es gibt Diskussionen und das macht den Alltag bunter und das brauchen die auch. Das ist für den Zusammenhalt und für die Motivation ganz, ganz entscheidend. Und ja, natürlich tanzen die auch mal und dann wird schon mal auch geguckt, habt ihr da jetzt bei Alex war's, der hatte eine Taschenlampe und hat so eine Kerzenattrappe da gemacht, ne? Habt ihr da offenes Feuer da oben? Wo die Sicherheitsleute da die Haare zu Berge stehen. Natürlich nicht, aber es ist schon natürlich auch, die wissen halt auch, wie es geht und wie sie halt mal einen kleinen Scherz machen können. Das braucht's. Also um diese hochprofessionelle, hochtechnische, ihr habt es beide perfekt beschrieben, diese hochtechnische Atmosphäre so ein bisschen auflockern, ein bisschen menschlicher machen. Und man darf eins nicht vergessen, die hocken alle im gleichen Boot und die freuen sich, wenn sie soziale Kontakte haben und sich austauschen können. Weil die Raumstation ist so groß, da kann man sich schon mal aus dem Weg gehen den ganzen Tag. Also wenn ich irgendwo in Columbus arbeite und der andere ist hinten im US Lab oder sonst wo in Kibo, es kann passieren, dass ich, klar, sehe ich den vielleicht mal im Augenwinkel vorbeischweben, aber ich bin allein im Modul und hantiere den ganzen Tag an irgendwas rum und habe den Boden und gut ist, ja, oder beim Außenbordeinsatz, klar, da bin ich dann zu zweit draußen.
Immer?
Ja, immer. Immer zu zweit. Immer zu zweit aus Sicherheitsgründen. Das geht nicht anders. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Ich habe noch eine Spielverderberfrage. Also die Leute, die da oben sind, ticken ja wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Die sind alle durch das Training gegangen und sie sind alle sehr belastbar und müssen technisch einfach gut sein und überhaupt. Aber jetzt kommen ja plötzlich andere Leute da rein, Touristen. Also reich gezahlt habende Touristen. Da könnte ich mir vorstellen, da könnte die Atmosphäre aber massiv drunter leiden. Leidet sie?
Ja, das ist passiert. Bei Matthias ist das passiert. Die haben doch ganz schön viel Tumult und Störung reingebracht in den Tagesablauf. Ich erinnere mich an ein Beispiel, wo Matthias ein Experiment, ich glaube, es war sogar Simon, vorbereitet hat, hat eine Kamera positioniert. Und
Simon übrigens ein schwebender Assistent, genau. Ja, mit dem man experimentiert, dass der später eben Leute anleiten kann, unterstützen kann und so. Mhm.
Genau, danke, dass du
das ihn simultan übersetzt.
Nee, das ist wichtig.
Ich weiß, Volker, es ist dein Baby, das heißt, für dich ist es doch selbstverständlich, ja?
Ich denke da immer nicht dran, genau. Das ist also ein Stück Captain Future, nämlich das fliegende Gehirn. Und Matthias hat es vorbereiten muss, wollte Aufnahmen machen und war die Kamera und die war plötzlich weg. Und die hat einer von Axiom genommen, von so einem Spaceflight Participant, wie sie heißen, also ein Weltraum Tourist sozusagen, und wupp, weg war sie und sie wurde gesucht. Und das hat natürlich für Unmut gesorgt. Das ist heute jetzt etwas besser und diese Spaceflight Participants, die dürfen ja auch eigentlich nichts anfassen. Also beim ESA-Labor nicht, beim japanischen Labor nicht, es sei denn, sie haben trainiert, was eigentlich nicht der Fall ist, weil sie haben ihr eigenes Programm. Das heißt aber, sie schliefen dann in Columbus, weil das eben da ein, zwei Schlafquartiere dann noch hat. Also das brachte schon erhebliche Verzerrungen oder Störungen im Tagesablauf, unter denen die Astronauten dann doch ein bisschen zu leiden hatten. Und dann muss man ja auch noch sagen, die sind ja nur in der Regel 1 bis 2 Wochen da oben.
Also Magnus, du kannst aufhören zu sparen. Die würden eh nicht mit dir warm werden, wenn du da oben. Entweder du machst es als Weltraumdoktor oder nicht, als Tourist.
Moment. Also erstens möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, dass ich ja schon Schiffsarzt war. Das ist cool. Allerdings nicht auf einem Raumschiff, sondern auf einem Segelschiff, aber immer in einem großen, mit großen Masten. Aber
bist du seekrank geworden?
Und wie? Und wie? Aber wie ich gelernt habe, werden 50% der Astronauten ja eben auch seekrank. Und insofern bin ich da ja nicht die Ausnahme.
Roundabout. Ja, super. Also ich finde, wir machen das so. An dieser Stelle ist es, glaube ich, erstmal Zeit, uns bei Volker zu bedanken für eine tolle, ausgedehnte Folge. Magnus, ihr kennt euch ja jetzt. Das heißt, all deine weiteren Fragen, wie du deine Bewerbung vorbereitest und so, das könnt ihr ja dann noch klären.
Und in welchem Alter sich die Tür dann endgültig schließen würde für mich?
Wie gesagt, William Shatner, 90 Jahre, so alt bist du noch nicht. Volker, hast du gute Nachrichten?
Ja, ich habe eine bessere Idee. Wir beziehen dann diese schönen Sessel auf der Brücke eines warpfähigen Sternenschiffes, was uns to boldly go where no one has gone before bringt. Ja, das ist viel besser.
Ich wusste schon immer, es gibt irgendein geheimes Institut noch vom DLR, wo ihr mich nicht reinlasst, wo ihr an solchen Dingen arbeitet. Genau. Also an der Stelle, wir werden sicherlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch nochmal eine Ausrede finden, dich nochmal einzuladen, Volker. Es war uns eine Wonne und vielen Dank. Ich nehme an, Magnus, du hast es genauso genossen wie ich und jetzt denkst du, Mann, ich habe noch so viele Fragen. Viele werden beantwortet in meinem anderen großartigen Podcast von der Erde ins All.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.